ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Ich liebe ja Persönlichkeitstests. Also los. Ob es mir mehr bedeutet, wenn mein Mann mir kleine Liebesbriefe oder nette SMS schreibt? Oder wenn er seinen Arm um mich legt? Schwer. Beides schön. Ich nehme das mit dem Arm. Nächste Frage. Gefallen mir Geschenke von meinem Partner besser oder lange Autofahrten mit ihm? Eindeutig die Autofahrten. In Ruhe reden, das wäre echt mal wieder schön. Was ich mit meinen kurz entschlossenen Antworten auf 30 solcher Fragen angeblich herausfinden kann, ist, was meine Muttersprache in Sachen Liebe ist. Also auf welchem Weg ich Liebe und Zuneigung am leichtesten wahrnehme und auch zeige. Der Test stammt nicht etwa aus einer Frauenzeitschrift im Wartezimmer, sondern aus einem absoluten Bestseller. Dem Ratgeber Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman, einem US-amerikanischen Pastor, Paarberater und Anthropologen. Erstmals erschienen ist sein Buch im Jahr 1992. Heute ist das Konzept der fünf verschiedenen Liebessprachen bekannter denn je, auch dank sozialer Medien, wie mir die Psychologin und Professorin Emily Impett von der Universität Toronto erklärt. Und zwar mit leicht zusammengezogenen Augenbrauen, wie ich im Videocall sehe.
I've always been a bit skeptical of ideas that catch on just because people feel that they're true.
Ich war schon immer skeptisch bei Ideen, die sich durchsetzen, weil sie sich wahr anfühlen.
Gegenwind aus der Wissenschaft kündigt sich also an.
Das größte Problem an den fünf Liebessprachen ist, dass sie meiner Meinung nach ein ziemlich festgefahrenes Bild von Beziehung befördern.
Natürlich will ich genauer verstehen, was sie meint. Dazu aber erst einmal zum Konzept und zum Buch selbst.
Was Sie nun lesen werden, hat das Potenzial, Tausende von Ehen zu retten.
Steht da heilsbringerisch auf den ersten Seiten der deutschen Ausgabe. Die Grundaussage des Buches ist, jeder Mensch hat eine bevorzugte Sprache, also eine bevorzugte Art, wie man Zuneigung selbst am liebsten ausdrückt und wie man sie auch, wenn sie an einen selbst gerichtet ist, am besten und schnellsten wahrnimmt und versteht. Die primäre Liebessprache. Und wenn sich Liebende da unterscheiden, wenn sie unterschiedliche Liebessprachen sprechen, missverstehen sie sich, nehmen die Zuneigung des anderen nicht voll wahr und fühlen sich vielleicht sogar ungeliebt. Doch damit muss man sich nicht abfinden, sagt der Autor. Man könne alle fünf Sprachen der Liebe lernen. Als grundlegende Sprachen der Liebe führt Chapman auf:
Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit.
Mir persönlich ist sein Ansatz schon in den Nullerjahren zum ersten Mal begegnet. Ich war damals Mitte 20 und steckte in einer Beziehung fest, in der ich die Liebe meines Gegenübers eher vermutet als gespürt habe. Da wurde mir die Idee der fünf so unterschiedlichen Liebessprachen von einer besorgten Freundin als die Lösung und als absolutes Wundermittel präsentiert. Ihre These, mein Partner wird mir seine Liebe sicher irgendwie zeigen, ich verstehe ihn dabei nur nicht. Nur mein damaliger Partner sprach, nach meinem Verständnis, keine einzige dieser Sprachen. Zumindest damals nicht mit mir. Die Beziehung ging zu Ende. Uns beiden hatte Chapman mit seinem Konzept nicht weiterhelfen können. Aber viele Menschen scheinen doch sehr viel mehr damit anfangen zu können, und das weltweit. Das Buch wurde in über 60 Sprachen übersetzt und über 20 Millionen Mal verkauft.
Ich glaube, wir Menschen mögen gerne die drei wichtigsten, die fünf größten, die sieben bedeutendsten und so. Also es ist halt einfach sehr kernig und sehr auf den Punkt gebracht, dadurch natürlich auch ein bisschen vereinfacht, aber einfach sehr, sehr griffig.
Sagt die Münchner Psycho- und Paartherapeutin Dr. Judith Gastner, die in ihrer Beratungsarbeit selbst regelmäßig auf die fünf Liebessprachen zurückgreift, aus Überzeugung. Sie schätzt an dem Konzept etwa die Metapher der verschiedenen Sprachen, weil die sofort klar macht, dass man, wie bei tatsächlichen Fremdsprachen, nicht alle davon sofort mühelos sprechen und verstehen kann.
Das Modell hat, denke ich, deswegen auch so viel positive Resonanz erfahren, weil es eben auch deutlich macht, ne, ich bin nicht schuld daran, wenn wir uns nicht so gut verstehen. Und auch mein Partner ist nicht schuld daran. Und wir können uns auch aufeinander zubewegen, indem wir die Sprache des anderen besser lernen können.
In ihren Paarseminaren hat Judith Gastner mittlerweile über 1000 Menschen nach den größten Herausforderungen ihrer Beziehung befragt, nachdem die erste Phase der Verliebtheit vorbei ist.
Und die wirklich häufigste Antwort ist tatsächlich dieses Thema, ich fühle mich nicht mehr verstanden und ich fühle mich nicht mehr geliebt.
Und so ist Gary Chapman angetreten, um zu helfen. Entwickelt hat er sein Konzept der 5 Liebessprachen auf Basis von über 20 Jahren Arbeit als Paarberater und Seelsorger. Eine erste der von ihm dabei beobachteten Liebessprachen ist die Sprache der Zweisamkeit.
Und das bedeutet nicht, dass man sich stundenlang schweigend in die Augen schauen muss, sondern dass man einfach exklusiv mal was miteinander macht und Zeit verbringt, um wirklich miteinander zu sein.
Eine zweite Sprache ist die Sprache der Geschenke.
Wobei da das Wichtige ist, da geht es um Geschenke, die von Herzen kommen. Also ne, wenn ich jemand beschenke, dann beschäftige ich mich gedanklicher mit ihm. Was macht ihm Freude? Was tut ihm gut? Da spielt es oft keine Rolle, ob es jetzt kostenspielig ist oder nicht.
Eine dritte Sprache wird als Lob und Anerkennung zusammengefasst.
Das meint, dass es Menschen gibt, die sich einfach wahnsinnig leicht damit tun, andere zu ermutigen, Komplimente zu machen, was Nettes zu sagen, zu loben. Tun sich andere oft schwer, aber manche halt gar nicht. Also das sind die Lob- und Anerkennungsmenschen. Und die merken dann aber auch, dass ihnen das total fehlt, wenn sie das selber nicht bekommen.
Die Sprache, in der man Liebe besonders gut versteht, ist zugleich auch die Sprache, in der man besonders leicht verletzt werden kann. Das leuchtet eigentlich ein.
Die Liebessprachen, die können nicht nur als Liebesbotschaften gut eingesetzt werden, sondern eben auch als Bestrafung. Passiert, glaube ich, gar nicht so selten.
Zu allen Liebessprachen gibt es übrigens auch noch Unterkategorien, also so etwas wie Dialekte. Lob und Anerkennung etwa reicht da von der inbrünstigen Liebeserklärung über Komplimente bis hin zu einer ganz konkreten Ermutigung in einer spezifischen Situation. Und auch hier heißt es gut wählen. Ganz generell gilt, so sehr die 5 Liebessprachen nach einfacher Gebrauchsanleitung klingen, wenn eine Liebesbezeugung richtig ankommen soll, muss sie eben auch gut und empathisch gemacht sein.
Nur dem anderen sagen, weil ich jetzt gehört habe, der andere hört gern was Nettes. Und dann sage ich so ein bisschen hingerotzt, du schaffst es schon, du machst es doch immer gut. Das ist nicht die Art von Unterstützung, die jemand, der darauf angewiesen ist, Gutes zu hören, halt in dem Moment dann auch braucht. Oder ein Kompliment zu machen, wenn man das Gefühl hat, passt gerade gar nicht, ich fühle mich gerade überhaupt nicht attraktiv. Und dann sagt einer, du schaust doch super aus. Und man denkt, hey, nee, also das passt gerade nicht. Dann trifft dieses vielleicht auch gut gemeinte, aber nicht gut gemachte Kompliment einfach nicht das Herz. Ne? Dann kommt es nicht an.
Eine leicht zu überhörende Sprache der Liebe ist die nächste, die vierte. Hilfsbereitschaft. Man zeigt seine Liebe, indem man dem anderen nicht verbal, sondern per Tat beisteht.
Es kann tatsächlich auch das Auto reparieren oder Steuererklärung machen oder sowas tatsächlich ein Akt der Liebe sein, weil ich dem anderen zuliebe was mache, was ich vielleicht selber auch nicht so gerne mache.
Judith Gastner etwa erinnert sich an ein Paar, bei dem die eine auf verbale Liebeserklärungen wartete, während der andere aus Liebe stillschweigend jeden Morgen ihre langen, verklebten Haare aus dem Siphon holte, was er für sonst niemanden getan hätte. Bis zur Entdeckung ihrer sehr unterschiedlichen Liebessprachen haben die beiden so aneinander vorbeigeliebt. Judith Gastner gibt in Sachen Hilfsbereitschaft als Ausdruck der Liebe, aber aus Erfahrung gleich noch einen Hinweis.
Wenn aufgeteilt wurde, wer was macht, dann brauche ich danach nicht zu sagen, du, das habe ich jetzt aus Liebe zu dir gemacht, dass ich das Bad geputzt habe, sondern das ist natürlich dann einfach mein Job.
Den eigenen Anteil am Haushalt sollte man also nicht versuchen, als Liebesbeweis 2 zu verwerten, ist notiert. Die letzte Liebessprache der Fünferreihe ist übrigens die, die der Test von Chapman für mich ausgespuckt hat. Körperliche Nähe.
Das ist wahrscheinlich die Liebessprache, die am unmissverständlichsten weltweit ist. Ne? Also wenn Menschen einander streicheln oder die Hand mitfühlend auflegen oder jemanden in den Arm nehmen und trösten, dann wird das, denke ich, auch über Sprachbarrieren und Kontinente hinweg automatisch verstanden.
Natürlich gehört auch Sex zur Liebessprache Zärtlichkeit, hat aber doch eine Sonderrolle. Nur weil jemand gerne Sex hat, ist er nicht automatisch ein Muttersprachler in Sachen Zärtlichkeit.
Das ist was, wo es ganz, ganz oft zu Missverständnissen kommt. Die Liebessprache Zärtlichkeit heißt nicht, ich mag nacktes Fleisch und finde Beischlaf großartig. Und das passiert manchmal, dass der eine sagt, ich bin halt der körperliche Typ und ich bin der Zärtlichkeiten-Typ und der andere sagt, Moment, eben gar nicht. Du bist der miteinander ins Bett springen wollen Typ, aber ich brauche eigentlich in Arm genommen werden und gestreichelt werden und brauche jemand, der mich sanft küsst und nicht jemand, der irgendwie Lust auf Erotik sofort hat.
Gary Chapman äußert sich auch zu diesem Phänomen. Besonders häufig seien es Männer, die von ihrer Vorliebe für Sex vorschnell auf eine Liebessprache Zärtlichkeit schließen. Sex nimmt also in gewisser Weise eine Sonderposition ein und muss nicht zwangsweise die primäre Liebessprache Zärtlichkeit bedeuten. Jenseits dieser Thematik aber konnte Judith Gastner in Sachen Liebessprachen bisher keine bemerkenswerten Unterschiede zwischen den Geschlechtern feststellen. Es gibt nicht die typisch männlichen oder weiblichen Liebessprachen.
Ich dachte auch, ne, es wird ein bisschen mehr Unterschiedliches rauskommen, aber war es nicht. Also war nichts signifikant.
Einem Paar tatsächlich zu einem Schritt nach vorne zu verhelfen, das gelingt Judith Gastner mit dem Konzept immer wieder. Sie schildert mir mehrere Fälle. In einem davon war der eine Part
ein unglaublich netter, charmanter, smarter Typ, der jeden und alles ermutigt. Und er ist wahnsinnig hilfsbereit und macht alles für andere. So, ne, man hört raus, er ist der Lob- und Anerkennungs- und der hilfsbereite Typ. Also er ist so quasi bilingual und sie ist auch bilingual, aber halt leider nicht in seinen Sprachen, sondern für sie ist es Quality Time und Zärtlichkeit. Und er hatte ganz lange das Gefühl, ich mache so viel für sie und es ist nie genug. Und es war immer ein blödes Gefühl. Es war für ihn blöd und es war auch für sie blöd. Und dann hat er kapiert, und es war wirklich in dem Fall der Gamechanger, sie wünscht sich und braucht einfach was anderes. Und es reichen auch wirklich kurze Momente. Ne? Man nimmt sich am Morgen mal in den Arm und drückt sich ein paar Sekunden lang. Nicht nur so ein flüchtiges Tätscheln im Vorbeigehen, sondern man nimmt sich mal ein paar Sekunden in den Arm und hat dann verstanden, es braucht überhaupt nicht viel. Und sie hat schon das Gefühl, wir sind beieinander und wir sind wirklich ein Team und du bist bei mir, du siehst mich. Also das war wirklich eklatant. Das war toll zu erleben, weil er gesagt hat, meine Güte, hätte ich das gecheckt. Also das hätte ich ihr schon lange geben können.
Judith Gastner ist schlicht begeistert, mit wie wenig Umstellung für die Paare sich im Alltag oft schon ein riesiger Unterschied erzielen lässt, wenn denn die Liebessprache stimmt.
Dieses sich mal ein paar Sekunden küssen, ohne dass es jetzt ein wildes Knutschen werden muss, und sich mal ein paar Sekunden in den Arm nehmen, über den Tag verteilt, ist man da unter einer Minute dabei. Also es ist wie Zähneputzen, das geht immer.
Um Gary Chapmans Ursprungswerk, die fünf Sprachen der Liebe, herum, ist nach und nach ein ganzes Liebessprachenuniversum entstanden, das für deutsche Augen ziemlich amerikanisch und kommerzialisiert daherkommt. Da gibt es unzählige Bücher-Spin-offs, wie etwa die fünf Liebessprachen speziell für Angehörige des Militärs oder für Singles, für Patchwork-Familien oder für Kinder. Da gibt es buchbare Events, eine App und zu bezahlende Premium-Angebote. Nicht zuletzt diese sehr breitbeinige Vermarktung des Konzepts und dessen große Bekanntheit haben die Wissenschaft auf den Plan gerufen. Die kanadische Hochschulprofessorin Emily Impett und zwei ihrer Fachkolleginnen wollten wissen, halten Chapmans Behauptungen zu den fünf Liebessprachen wissenschaftlicher Forschung stand? Oder einfacher, stimmt, was Chapman schreibt? Die drei haben sämtliche bisherige empirische Erhebungen zu den fünf Liebessprachen zu einem großen Gesamtergebnis zusammengefasst. Ihr 2024 veröffentlichtes klares Fazit:
The existing evidence doesn't really support Chapman's core ideas.
Die vorhandenen Studien stützen Chapmans Kernideen nicht wirklich.
Da sei etwa Chapmans erste große Annahme, dass jeder Mensch eine bevorzugte Liebessprache habe. Das ist schlicht eine Behauptung, die sich auch mit noch so vielen Teilnahmen an Chapmans Liebessprachentest in keiner Weise beweisen lässt, erklärt mir Emily Impett. Das liegt daran, wie der Test fragt. Und ich erinnere mich, die Wahl zwischen Umarmung und Liebesbrief zu treffen, war für mich schwierig. Trotzdem musste ich bei meiner Testantwort eins von beidem ganz verwerfen.
Aber wenn die Forschung keine solche Auswahl erzwingt und stattdessen die Menschen einfach jede der Sprachen einzeln bewerten, dann bewerten die meisten alle davon als ziemlich wichtig. Im echten Leben haben Menschen keinen klaren Favoriten. Sie schätzen eher eine Vielzahl von Wegen, auf denen Liebe ausgedrückt werden kann.
Im Prinzip entspricht diese Beobachtung auch Judith Gastners Erfahrung.
Wir sprechen in der Regel viele Sprachen. Und trotzdem glaube ich, dass in so emotional angezählten Momenten man da schon so ein bisschen den Schlüssel hat, was einem dann in dem Moment am schnellsten wieder das Gefühl gibt, okay, ich werde wieder aufgefüllt mit was Positivem. Und da, glaube ich, sind die Menschen schon unterschiedlich. Also es gibt Leute, da braucht man da nicht reden, wenn die traurig sind. Die muss man einfach nur in den Arm nehmen und seinen Mund halten. Und andere sagen, du, fass mich jetzt nicht an, aber man kann irgendwie einen Meter sich daneben setzen und ihnen liebe Sachen sagen. Und dann merkt man, die atmen wieder ruhiger und es kommt an. Aber ich denke auch, je mehr Sprachen wir verstehen und je mehr Sprachen wir sprechen, ist es wie im echten Leben, desto besser. Und ich glaube, es ist auch naiv zu denken, jeder hat nur eine oder zwei Hauptsprachen und alles andere geht dann permanent an einem vorbei. So ist es ja nicht.
Die Praktikerin Judith Gastner und die Forscherin Emily Impett stimmen auch darin überein, dass sich bevorzugte Liebessprachen je nach Situation und Gegenüber immer wieder wandeln können. So statisch, wie es bei Gary Chapman durch dessen Beharren auf dem Normalfall einer primären Liebessprache jedes Menschen erscheint, ist die Wirklichkeit der Liebesbezeugungen eben nicht. Als zweiten großen Punkt kritisieren die kanadischen Wissenschaftlerinnen die apodiktische Festlegung Chapmans auf genau diese fünf Liebessprachen, die sich wissenschaftlich nicht erhärtet. Chapmans fünf Sprachen werden dem Leser einfach zur Auswahl vorgesetzt. Fragt man Probanden jedoch frei, auf welchem Weg zeigst und verstehst du Liebe? Dann kommen durchaus noch andere Sprachen zum Vorschein, so Emily Impett. Sie hat bereits zu möglichen weiteren Liebessprachen geforscht.
Eine davon haben wir Verantwortung und Kompromiss genannt, wenn also ein Partner Fehler einräumt, sich entschuldigt oder versucht, Konflikte fair auszutragen. Eine andere ist Unterstützung von Individualität, also die Erfolge des anderen zu feiern, den Partner in seinen Hobbys zu ermutigen oder sich einfach dafür zu interessieren, was ihm wichtig ist.
Wie kam Gary Chapman dazu, sich voller Überzeugung auf genau seine fünf Sprachen festzulegen? Das hat, wissenschaftlich formuliert, mit seiner Datenbasis zu tun, die er wohl nicht kritisch hinterfragt hat.
Chapman hat seine fünf Liebessprachen auf Basis einer sehr spezifischen Gruppe entwickelt, einer Gruppe, die heterosexuell, verheiratet, religiös und von sehr ähnlichem kulturellem Background war. Und das ist ein ziemlich enger Ausschnitt der Bevölkerung.
Es mögen viele gewesen sein, aber Chapmans Paare waren nicht vielfältig, sondern sehr homogen. Und das hat mir persönlich die Identifikation mit den Problemen eher erschwert. Doch ganz abgesehen davon, Chapmans Recherchearbeit mit den immer gleichen Paarmodellen kompromittiert die von ihm behauptete Allgemeingültigkeit seiner Aussagen.
Dass er sich auf diese sehr begrenzte Auswahl an Paaren stützt, könnte dazu geführt haben, dass er andere Arten, wie Menschen Liebe ausdrücken, übersehen hat. Wie zum Beispiel die Unabhängigkeit und die persönlichen Ziele des Partners zu unterstützen, was für stärker an Gleichheit orientierte Paare größere Bedeutung haben könnte. Die ursprünglichen fünf Liebessprachen bilden nicht das volle Spektrum ab, wie Menschen zeigen können, dass ihnen jemand wichtig ist.
Ich nehme mit, niemand sollte sich krampfhaft und folgsam auf die Chapmanschen fünf Sprachen beschränken, wenn er seine Liebe ausdrücken will. Auch für die dritte große Behauptung, nämlich, dass eine Beziehung glücklicher verläuft, wenn man sich die Liebessprache des Gegenübers aneignet, haben die entsprechenden Studien keinen stichhaltigen Beweis finden können. Paartherapeutin Judith Gastner ist von diesem konkreten Ergebnis allerdings unbeeindruckt.
Dass so ein Konzept alleine nicht allheilbringend ist, ja klar, ist ja auch nur ein Aspekt in so einer komplexen Beziehungsdynamik. Beziehung ist was Großes und was Komplexes und sich gegenseitig zeigen können, dass man sich lieb hat, ist wichtig und toll, aber eben nicht das einzige Kriterium, dass es rund läuft für Jahre oder Jahrzehnte. Und das würde ich aber keinem Modell zutrauen, dass es alles abdecken kann.
Judith Gastner kennt und schätzt die Einwände von Impetts Studie gegen die Liebessprachen. Selbst hat sie das Konzept ohnehin nie so unverrückbar, absolut und allheilbringend verstanden, wie Gary Chapman es selbst gern präsentiert. Anwenden wird sie es weiterhin. Dass die fünf Sprachen der Liebe trotz ihrer Unwissenschaftlichkeit auch einen Nutzen haben können, solange man sie nicht als Bibel versteht, das gesteht ihnen auch die Kritikerin Emily Impett zu.
Das Buch kann schon hilfreich sein, aber nicht aus den Gründen, aus denen Chapman meint. Ich denke, es gibt Paaren einen Startpunkt, um über ihre Bedürfnisse zu sprechen. Also, obwohl die Kernannahmen, dass wir eine Hauptliebessprache haben, dass es nur fünf davon gibt und dass deren Übereinstimmung entscheidend ist, nicht von der Forschung gestützt werden, können die Menschen immer noch etwas aus dem Buch ziehen, wenn sie es nutzen, um sich näher zu kommen.
Ich Ich habe mit zwei Expertinnen gesprochen, die völlig unterschiedlich zu dem Konzept der fünf Liebessprachen stehen. Die eine arbeitet gerne damit, die andere hat es wissenschaftlich zerlegt. Und zugleich können beide die Perspektive der anderen stehen lassen. Das passt gut zu dem, was letztlich beiden und auch mir an dem Konzept gefällt. Seine friedliche Grundbotschaft. Versucht mal, die Perspektive eures Gegenübers zu verstehen. Vielleicht tickt der oder die ja einfach komplett anders.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Für alle, die den großen und kleinen Fragen der Psychologie auf den Grund gehen wollen, mit sowas wie, soll ich meinem Arbeitgeber von meiner psychischen Erkrankung erzählen? Oder was passiert, wenn wir zu kritisch mit unserem Aussehen sind? Euch empfehlen wir Die Lösung. Dort gehen die Hosts Verena, Phoebe Fiebinger und Sophia Seiler gemeinsam mit den Psychotherapeutinnen und Therapeuten Sina Hagiri und Nike Hilber den Fragen des Lebens auf den Grund und bringen Ordnung ins Gefühlschaos. Mit Expertise aus der Verhaltens- und Tiefenpsychologie. Ganz nach dem Motto, es gibt nicht die Lösung, aber jeder Schritt zählt. Ihr findet den Podcast in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.